Weil der Herr mein Hirt ist. So hat unser Bruder Kurt die heutige Predigt überschrieben. Psalm 23 ist eine der Passagen der Bibel, die so gut bekannt sind, dass wir in der Gefahr stehen, sie oberflächlich zu lesen oder sie auswendig aufzusagen, ohne dass ihr Inhalt uns genügend berührt und anspricht. Wie können wir nun dem entgegenwirken? Natürlich, indem wir uns bemühen, den Psalm gründlich miteinander zu studieren. Es kann uns ja auch in unserem alltäglichen Christenleben dasselbe passieren wie mit einer bekannten Bibelstelle, dass wir einfach unbedacht unseren Weg gehen und nicht mehr groß darüber nachdenken, was wir in Christus für einen Reichtum haben. Dass wir Gottes Güte für selbstverständlich nehmen und dann geistlich vertrocknen, sodass wir gleichgültig und undankbar werden. Psalm 23 kann uns helfen, dem entgegenzuwirken, so dass wir von Neuem erkennen, wie der Herr unser Leben reich macht. David hat genau das getan. Er hat nachgedacht über die Gnade und Güte Gottes in seinem Leben. Und er hält das Entdeckte dann fest in Bildern aus seinem Leben als Schafhirt. Das Bild des Hirten ist gebräuchlich in Davids Zeit. Es wurde auch für Könige gebraucht, die als Versorger und Leiter ihres Volkes auch die Funktion von Hirten hatten. Sie werden im Alten Testament oft als Hirten bezeichnet. So ist auch der Herr, Davids Gott und unser Gott, der eigentliche Hirt, der seine Schafe versorgt und leitet. David selbst als Hirt und König ist auch ein Vorbild für Christus, den Sohn Gottes, der Mensch wurde und der sich selbst auch als den guten Hirten bezeichnete. Er sagte es mit den Worten in Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Das ist die Erfüllung dessen, was David in Bezug auf Christus voraussah, was er selber in seinem Glauben schon wusste und erlebte, das beschreibt er in diesen vielsagenden Bildern. Wie gesagt, helfen uns diese Beschreibungen, uns vor Augen zu halten, was wir haben, weil wir Christus, den guten Hirten, haben. Der Psalm ist auch dazu gedacht, dass er von der Gemeinde gesungen wird. Auf diese Weise sind wir aufgefordert, nicht nur zu erkennen, was uns in Christus gegeben ist, sondern es auch zu bekennen, einander zuzusingen, und so werden diese Wahrheiten in unserem Leben gefestigt. Im ersten Vers setzt David die Überschrift. Das heißt, er macht eine grundsätzliche Aussage, die er dann in den folgenden Versen ausführt oder begründet. Er sagt, der Herr ist mein Hirt und darum fehlt mir absolut nichts. Ich habe keinen Mangel. Ich habe keine Bedürfnisse, die nicht gestillt sind, weil der Herr, mein Hirt, in allem für mich sorgt. Und dieses alles zählt er dann in drei Abschnitten auf. Er nennt drei Bereiche seines Lebens, in denen er die Liebe des Herrn erfährt. Es sind dies die Versorgung mit allem Nötigen, die Erfüllung aller Bedürfnisse. Zweitens die Sicherheit und Geborgenheit in allen Schwierigkeiten. Und drittens die ungetrübte Gemeinschaft mit dem Herrn. Weil der Herr mein Hirt ist, fehlt mir absolut nichts, das ich wirklich brauche. Wenn uns das wirklich bewusst ist, dann führen wir unser Leben in einer Haltung der Dankbarkeit, anstatt ständig zu beklagen, was uns scheinbar alles zu unserem Glück fehlt. David führt uns zu dieser Dankbarkeit, indem er unseren Blick auf das Gute, auf das überfließende Leben richtet, das der große Hirt uns schenkt. Und wenn der Psalm uns zeigt, wofür wir Gott loben sollen, dann zeigt er damit gleichzeitig auch, was wir uns für unser Leben wünschen sollen. Wenn er sagt, wenn der Herr dein Hirt ist, hast du keinen Mangel, dann sagt er damit auch, alles, was du sonst noch wünschen könntest, brauchst du gar nicht unbedingt. Es ist wie mit den Bitten im Unser Vater. Als der Herr den Jüngern dieses Gebet gab, antwortete er auf die Frage, wie sollen wir beten? Das heißt mit anderen Worten, was sollen wir uns von Gott wünschen? Dass unser Vater zeigt uns, was wir wünschen sollen, was wir wirklich brauchen. Die Verherrlichung Gottes, dass sein Wille geschieht, dass wir täglich zu essen haben, dass unsere Sünden vergeben werden und dass wir in der Versuchung bewahrt werden. Wenn wir das haben, dann fehlt uns nichts. Und diese Dinge sind auch alle im Psalm genannt. Zum Teil in etwas anderer Form und nicht ganz in derselben Reihenfolge. Lass uns sie im Einzelnen betrachten. Weil der Herr mein Hirt ist, habe ich keinen Mangel, sondern überfließendes Leben. Der Herr lässt mich auf grünen Wiesen lagern und führt mich zu stillen Wassern. Warum bedeutet das Leben im Überfluss? Wir verstehen das etwas besser, wenn wir nicht die Schafe und ihre Weiden hier in Europa vor Augen haben, sondern die Situation, in der David mit seinen Schafen lebte. Die Umgebung, in der er selber seine Schafe hütete, war ziemlich karg. Eine steinige Wüste, in der zwischen den Steinen einzelne Grashalme herausstanden. Der Hirte musste den ganzen Tag mit seinen Schafen unterwegs sein, damit sie gerade genug zu essen hatten. Und wenn sie diese wenigen Grashalme abfraßen. Ebenso war es mit dem Wasser. Es waren beschwerliche Wanderungen und ausdauerndes Suchen nötig, um hier und da ein kleines Rinnsal zu entdecken. So kannten die Hirten und ihre Schafe sehr wohl Mangel. Sie lebten wahrlich nicht im Überfluss. Und so war es, wenn der Mensch David der Hirt für seine Schafe war. Aber wenn der Herr mein Hirt ist, sagt David, dann gibt es diese saftigen grünen Wiesen und die stillen Wasser, wo man nicht hungrig und durstig umherziehen muss. So sagt es auch der Prophet Jesaja in Kapitel 49. Sie werden nicht hungern und nicht dürsten, und weder Wüstenglut noch Sonne wird sie treffen. Denn ihr Erbarmer wird sie leiten und wird sie zu Wasserquellen führen. Der Erbarmer ist der Hirt Christus. Er ist nicht nur der Hirt, der uns zu den saftigen Weiden, den Essplätzen führt, sondern er ist selber unsere Nahrung. In Johannes 6 sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nimmer mehr dürsten. Natürlich ist Davids Beschreibung von den grünen Weiden, Jesajas Rede vom Hunger und Durst und auch das Wort vom Herrn, der das Brot ist, geistliche Rede. Der Herr wird unseren geistlichen Hunger und Durst, unser inneres Bedürfnis nach Ruhe und Geborgenheit im Übermaß stillen. Wer an ihn glaubt, wird nicht mehr ruhelos, in den trockenen Wüsten dieser Welt, die kaum genug zum Leben geben, umherwandern. Er wird auf saftigen Weiden, auf grünen Wiesen ruhen können. Und je mehr er dort lagert und vom Brot des Lebens isst, desto mehr wird sein Leben von dieser Ruhe geprägt sein, die durch den Glauben an den großen Hirten zu ihm kommt. So lesen wir im Psalm, auch noch in Vers 3, er erquickt meine Seele. Das Wort, das mit erquicken übersetzt ist, heißt wörtlich eigentlich umkehren. Das Wort wird im Alten Testament sonst gebraucht, wenn es heißt, dass die Menschen von der Sünde umkehren sollen. Es ist darum nicht so sehr im Sinne einer Erfrischung zu verstehen, sondern mehr so, dass der Herr unsere Seele umkehrt, das heißt, in die richtige Richtung lenkt, sie auch wiederherstellt, sodass sie für Gott richtig ist. Ruhe und Erfrischung sind das Resultat. Dass wir mehr eine Umkehr im Blick haben sollten, dafür spricht auch der anschließende Satz. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit. Wir könnten es gut so übersetzen. Der Herr kehrt meine Seele um und leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit. Damit wir in den Pfaden seiner Gerechtigkeit gehen können, müssen wir zuerst passend gemacht werden. Wir müssen umkehren von unseren eigenen Wegen, den Wegen der Sünde. Das können wir aber nicht selbst, weil wir von Natur aus an die Sünde gebunden sind. Nur wenn der Herr uns frei macht, sind wir wirklich frei. Und als der gute Hirt tut er genau das, so wie es bei Jesaja heißt, wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen unser aller Schuld. Als wir noch in Sünde und Schuld und Gott gegenüber entfremdet lebten, waren wir wie irrende Schafe, die denken, sie könnten selber den Weg finden, an dessen Ende die guten, saftigen Weiden und Wasserquellen warten. Aber das war ein Irrtum. Wir irrten nur umher. Erst als der Herr kam und unsere Sünde wegnahm und unser Hirt wurde, fanden wir den Weg der Gerechtigkeit und fanden Ruhe und Erfrischung. Und wir sollten dabei eines nie vergessen, nämlich den dritten Teil von Vers 3. Dieser mag leicht übersehen werden. Es heißt, der Herr kehrt meine Seele um und leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Dass wir umkehren, auf den rechten Weg gekommen sind und nun dieses überfließende Leben, Ruhe und Sicherheit haben, ist nicht nur nicht unserem eigenen Wirken zu verdanken, sondern der Herr hat es getan. Und er hat es um seines Namens willen getan. Das heißt, damit sein Name groß gemacht wird. Die Ehre dafür gehört ihm und nicht uns. So wie es in Epheser 2 heißt, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Hören wir auf ein kurzes Zwischenspiel. Die zweite Weise, in der unser großer Hirt uns seine Liebe zeigt, ist in Vers 4 und 5 beschrieben. Wenn diese Verse fehlen würden, könnten wir denken, ein Schaf des Herrn zu sein heißt, dass wir nur in seliger Ruhe und im Wohlstand leben würden. Aber das ist nicht so. Ebenso wie die Tiere, die David als Hirt hütete, müssen auch die Schafe des Herrn durch dunkle Täler, Schwierigkeiten und Leiden gehen und Feinden begegnen. Es gibt schwere Umstände und es gibt böse Menschen und böse Mächte, die sich gegen uns stellen. Das Lob, das wir mit dem Psalm singen, ist nicht darüber, dass Gott all das fernhält, sondern dass er darin bei uns ist, sogar in einer besonderen Weise, wie er es in guten und unbeschwerten Zeiten nicht ist. Ich muss wohl durch das Tal der Todesschatten wandern, durch bedrohliche Situationen. Das kann auch Krankheit oder buchstäblicher Tod sein. Situationen, in denen jedes Schaf, das den guten Hirten nicht kennt, verzweifeln müsste. Aber ich, sagt David, fürchte mich nicht, denn du bist bei mir. Die bösen Umstände und die Feinde können mir nicht wirklich schaden. Sie können mein Heil nicht gefährden. Der Trost, die echte Hoffnung ist, dass der Hirt mich mit seinem Stab leitet und beschützt. Der Stab der Hirten war dazu da, um die Schafe zu leiten, so, dass sie auch auf gefährlichen Touren nicht vom Weg abwichen. Und oft hatten diese Hirtenstäbe auch einen Stachel, mit dem die Hirten angreifende Tiere abwehren und von den Schafen fernhalten konnten. Wir brauchen beides. Schwere Erfahrungen und Angst können uns dazu treiben, dass wir uns aus Unverständnis von unserem Herrn entfernen, ja davonlaufen. Wir können in unserer Schwachheit auch geneigt sein, uns mit der Sünde zu trösten. Der Herr, unser Hirt, vermag das zu verhindern. Hier und da muss er uns mit seinem Stab auch einen Stoß geben, um uns auf den rechten Weg zurückzulenken. Gleichzeitig hält er auch das Schlimme und das Böse so zurück, dass es uns nicht schaden kann. Im Gegenteil, das, wodurch der Feind uns schaden möchte, lässt der Herr uns sogar zum Segen werden. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ja, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Guten wirken. Da, mitten in feindlicher Umgebung, inmitten von feindlichem Widerstand, erfahren wir Gottes besondere Zuwendung. Der Tisch ist gedeckt. Es fehlt an nichts. Ein Nachkomme Sauls, Mephibosheth, wurde als Kind durch einen Unfall gelähmt. David nahm ihn bei sich auf und er beauftragte einen Diener, der für Mephibosheths Unterhalt sorgte, und er durfte sein Leben lang am Tisch des Königs essen. So handelt der Herr mit uns. Er adoptiert uns in seine königliche Familie und er salbt unser Haupt mit seinem Öl. Das ist die Salbung seines Geistes. Könige, Priester und Propheten wurden mit Öl gesalbt. Das Öl der Salbung versiegelt den Empfänger und durch die Salbung wird seine Begabung für sein Amt symbolisiert. Durch den Heiligen Geist werden uns das Heil und die Gaben des Geistes zugeeignet. Dadurch sind wir nicht mehr dieselben, sondern wir bekommen eine neue Natur mit neuen Fähigkeiten. Und unser Becher fließt über. Das heißt, dass wir nicht nur gerade genug haben, sondern mehr als genug, so dass wir noch weitergeben können. Unser Herr sagte, Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Das Leben, das der Herr uns gibt, soll auch anderen zugute kommen. Und all das im Angesicht unserer Feinde. Schwere Umstände und der Widerstand von Feinden hindern unser geistliches Leben nicht, sondern bringen es noch mehr zum Vorschein. Im letzten Vers des Psalms zieht David die Schlussfolgerung aus dem, was er bisher sagte, und schaut aus diesem Grund mit gewisser Hoffnung in die Zukunft. Er sagt etwa: Weil der Herr mein Hirt ist, der meiner Seele Leben im Überfluss gibt, der mich auf seinen gerechten Pfaden leitet, der mir nahe ist in den schwersten Stunden meines Lebens und mich sogar im Angesicht von Feinden reich beschenkt, darum weiß ich, auch alles, was mir in Zukunft begegnet, ist nur Gottes Güte und Gnade. Auch wenn da weitere Todesschatten und Feindschaft sein werden, was am Ende herauskommt, ist Gottes Güte und Gnade. Es heißt tatsächlich wörtlich, dass Güte und Gnade folgen werden oder sogar mich verfolgen. Das ist interessant. Das scheint zu sagen, dass das Gute, das Gott uns in seiner Gnade schenkt, das er in unserem Leben bewirkt, hinterherkommt. Und das ist tatsächlich so im geistlichen Leben. Das Gute, das von Gott kommt, das kommt oft erst als Folge, als Frucht dessen, das uns geschieht. Es kommt nicht im Voraus. Es fällt uns nicht einfach in den Schoß. Oft erst, wenn wir zurückschauen, sehen wir im Nachhinein, wie der Herr durch Situationen, die wir nicht verstanden haben, das Gute gewirkt hat. Wir bekommen das zum Beispiel im Hebräerbrief erklärt. Hebräer 12. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Für den Augenblick zwar erscheint uns jede Züchtigung nicht als Freude, sondern als Schmerz. Später aber bringt sie denen, die an ihr gewachsen sind, die Frucht des Friedens und der Gerechtigkeit. Und das hat David bis hier schon erlebt. Er schreibt den Psalm aus der Erfahrung seines Wandels mit dem Herrn. Und darum weiß er, das wird auch in Zukunft nicht anders sein. Nur Gutes und Gnade werden mir folgen. Und am Schluss fügt er das an, was die größte aller Gnaden ist. Daraus kommen alle anderen Güter und Segnungen. Daraus, dass er im Haus des Herrn wohnen darf. Das heißt nichts anderes, als dass er die ungetrübte Gemeinschaft mit Gott genießen darf, dass er seine Gegenwart erfahren darf. Erst aus dieser Gemeinschaft, aus der Einheit mit dem Herrn, kommen alle geistlichen Güter, die David zuvor aufgezählt hat. Und was manche Übersetzungen mit Wohnen im Haus des Herrn wiedergeben, heißt eigentlich zurückkehren oder umkehren. Es steht hier dasselbe Wort wie in Vers 3, wo es heißt, er kehrt meine Seele um. Wir können also auch übersetzen, ich werde mein Leben lang ins Haus des Herrn umkehren. Erinnern wir uns, wir stellten schon fest, dass unsere Seele umgekehrt werden muss, damit wir auf seinen Pfaden gehen können. Sie muss ein erstes Mal umgekehrt werden, aber sie muss auch das ganze Leben hindurch immer wieder umgekehrt werden. Wir müssen immer wieder umkehren, um im Haus des Herrn in seiner herrlichen Gemeinschaft leben und bleiben zu können. Es gibt immer wieder Dinge, sündige Gedanken, Haltungen, Worte, Taten, die unsere Gemeinschaft mit dem Herrn trüben. Darum müssen wir von ihnen umkehren, sie erkennen, bekennen und uns von ihnen abkehren. Zum Herrn in sein Haus umkehren heißt gleichzeitig, sich von der Sünde, von sündigen Lebenshaltungen und Gewohnheiten abkehren. Und damit werden wir unser Leben lang zu tun haben. Glücklicherweise ist es der Herr, der uns umkehrt, indem er uns durch sein Gesetz die Sünde vor Augen hält und uns durch seinen Geist zu ihm zurücktreibt. Darum kann David das auch mit einer solchen Gewissheit sagen: Ich werde zurückkehren ins Haus des Herrn lebenslang. Und darum stimmt auch die Übersetzung, die sagt: Ich werde bleiben im Haus des Herrn für immer. Was für eine wunderbare Lebensgrundlage. Was für eine große Hoffnung wir doch haben, wenn der Herr unser Hirte ist. Denn dann werden wir Leben im Überfluss haben, geistlich ernährt und erfrischt werden. Wir werden Ruhe finden für unsere aufgewühlten Seelen. Wir werden von ihm umgestaltet, sodass wir in seinen Wegen gehen können. Wir werden nicht hoffnungslos und verzweifeln, nicht, wenn es durch dunkle Täler gehen muss. Im Gegenteil, wir erfahren inmitten von bösen Umständen und feindseligen Menschen, dass der Herr uns königlich versorgt. Wir werden so gesegnet werden, dass wir anderen von dem Segen weitergeben können. Und wir werden ewig nicht aus der Gemeinschaft des Herrn gerissen werden können. Amen.